Wichtige Informationen zur Evangelisation, Teil 2. Letzten Sonntag, für die, die da waren, da hatten wir im ersten Teil so ein bisschen generell was gesagt über die Evangelisation. Und ich habe euch gleich am Anfang deutlich gemacht, es geht letztendlich bei jeder Evangelisation eigentlich nur darum. Und eigentlich geht es unser ganzes Leben als Christen genau darum, dass wir Menschen helfen, den Weg in den Himmel zu finden. Und das Angebot ist riesengroß. Das Angebot ist riesengroß. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Religionen es gibt und wie viele Sekten und Insekten, ja. Also unglaublich Angebote, ja. Unglaublich Angebote. Also die Welt ist überschwemmt mit Sektentum. Ich glaube, das gibt mittlerweile genauso viele Sekten wie Insekten. Jeden Tag entstehen irgendwelche neue, merkwürdige Leute, die aufstehen, irgendwelche Gurus, die behaupten, ich bin der Weg und so. Und wir müssen immer den Leuten ganz klar diese Botschaft bringen, es gibt nur einen Weg in den Himmel. Und das ist Jesus Christus. Und einen anderen Weg gibt es nicht. Und da müssen wir ganz klar deutlich machen, das ist die Botschaft jeder Evangelisation. Und wir müssen den Menschen sagen, lieber Mensch, wenn du glaubst, dass du automatisch auf diesem Weg bist, dann müssen wir dich enttäuschen. Du bist nicht auf diesem Weg, aber Gott will, dass du auf diesen Weg kommst. Und deswegen ladet er dich ein. Vor über 2000 Jahren ist dieser Jesus Christus ans Kreuz gegangen, um diesen Weg für jeden Menschen zu ebnen. Und er bietet jeden Menschen an, komm hinein mit mir eines Tages in diese ewige Herrlichkeit. Die Entscheidung musst du treffen, ja? Die Entscheidung musst du treffen. Die kann dir keiner abnehmen. Du kannst auch aufgewachsen sein in einer christlichen Familie. Dein Papa kann Prediger gewesen sein oder dein Opa war ein gewaltiger Seelsorger. Das nützt dir alles gar nichts. Das ist wunderbar, wenn das so ist. Aber die Entscheidung für das Leben musst du ganz persönlich treffen. Und das kannst du nur, solange du lebst hier auf dieser Erde. Und weißt du, wie lange du lebst? Kein Mensch von uns weiß es. Keiner von uns weiß, ob wir in einer Stunde noch da sind. Und deswegen kennt die Bibel eigentlich nur ein Datum, nämlich heute. Heute, jetzt ist die Möglichkeit, dass du dein Leben den Herrn Jesus Christus übergeben kannst. Ob es morgen noch so weit ist, das weiß weder du noch ich, das wissen wir nicht. Im zweiten Teil heute ist es mir wichtig, dass wir einige Dinge nochmal betrachten. Jetzt geht das wieder nicht. Ich weiß nicht, was immer ist. Ach so, jetzt geht es wieder. Irgendwas stimmt hier nicht. Diese beiden Fragen sind, oder diese eine Frage ist sehr wichtig, nämlich, wie evangelisiert man denn überhaupt? Wie evangelisiert man? Und da ist es einfach wichtig, dass wir uns deutlich machen, wer weiß denn, wie man evangelisiert? Jetzt könnten wir eine Umfrage machen und wahrscheinlich haben in Gemeinden auch viele Leute eine andere Meinung. Ja? Einige sagen, die beste Evangelisation ist dies und jenes und so. Und da haben wir alle Vorstellungen. Und ich will auch gar nicht sagen, dass vieles falsch ist. Man hat auch manchmal andere Ansätze. Ja? Da komme ich nachher drauf. Aber das Entscheidende ist, ich meine, wenn einer weiß, was Evangelisation ist, ja, oder bedeutet und wie man es macht, dann müssen wir genau diese Frage hier uns mal anschauen. Wie missionierte denn der Herr Jesus? Ja, er ist ja nun unser Vorbild in allem. Und das heißt, wenn wir wissen wollen, wie Evangelisation läuft, dann müssen wir dem Meister zuschauen. Und das werden wir heute tun. Wir werden heute den Meister der Evangelisation zuschauen, wie er das gemacht hat. Und wir können alle von ihm lernen, ja? Und dieses Zitat am Anfang, das ist meines Erachtens auch sehr wichtig. Wir können uns demnach erst vorstellen, welchen Wert eine Seele hat, wenn wir zum Kreuz Jesu Christi blicken. Und ich glaube, das ist wichtig. Wenn du wissen möchtest, wie wertvoll ein Mensch ist, dann musst du dir bewusst werden, jeder einzelne Mensch ist in Gottes Augen so viel wert, dass er das Liebste, was er hatte, seinen Sohn Jesus Christus, so grausam hinrichten ließ, indem er die Schuld der ganzen Menschheit getragen hat, auch deiner. Und wärst du der einzige Mensch gewesen auf dieser Erde, hätte Jesus den Himmel verlassen und wäre für dich ans Kreuz gegangen und hätte für deine Schuld bezahlt. Das ist die Botschaft, die wir den Menschen weitergeben können. Es gibt keinen, den der Herr Jesus ausschließt. Und wenn du wissen möchtest, wie gesagt, wie gewaltig das ist, dann musst du ihn beobachten, was er getan hat. Und das Erste ist, Jesus lebte in der Welt. Ja? In Matthäus Kapitel 4, die Verse 18 bis 22, lese ich uns mal vor. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort zwei Männer, Simon, der später Petrus genannt wurde, und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen, die andere für Gott gewinnen. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus zwei anderen Fischern, den Brüdern Jakobus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Auch sie forderte Jesus auf, ihm nachzufolgen. Ohne zu zögern verließen sie das Boot und ihren Vater und gingen mit Jesus. Jesus tummelte sich genau dort, wo das Leben pulsiert, ja. Er war nicht irgendwie so ein Prophet oder jemand, der sich irgendwo vergraben hat auf dem Berg Horeb und hat da über hohe Geistlichkeiten simuliert, ja. Das liebe ich an Jesus Christus. Er wurde Mensch wie du und ich und er liebte es, unter Menschen zu sein. Und diese Frage kannst du dir stellen. Liebst du Menschen? Das ist eine gute Frage, ja. Wenn wir jetzt mal alle unsere Geschichten unseres Lebens aufführen, dann werden wir sagen, ja, manche Menschen ja, aber die meisten könnte ich in die Tonne treten. Ja, sieh mal, und genau für diese, die du in die Tonne treten willst, ist Jesus gestorben. Und wisst ihr, Jesus muss erst unser Herz verändern. Wir müssen diesen Blick haben, den er hatte. Jesus hatte bei jedem Menschen, egal wie zerbrochen sein Leben war, immer dieses eine im Blick, wo wirst du die Ewigkeit zubringen? Und das hat ihn getrieben. Das hat ihn letztendlich dazu getrieben, auch den Himmel freiwillig zu verlassen. Und ich finde das so gewaltig, dass wir einen Herrn haben, der das kennt. Der das kennt, aber der sich hineinbegab in das Leben, wo die Menschen waren. Das macht Jesus so sympathisch. Dass er so anfassbar, so greifbar war. Nicht so ein frommer Schwätzer, wo man sagen könnte, du kannst schlau reden. Ja, sitzt da irgendwo auf so einem Berg und hast da keine Probleme, dir geht's immer gut. Nein, Jesus wurde in allem, steht in der Bibel, wie wir versucht, doch ohne Sünde. Aber versucht wurde mit allen. Er kannte das alles. Not, Elend, bis zum Tod. Er hat alles durchlitten. Alles. Ja? Und deswegen gibt es nichts, was er nicht nachempfinden kann in deinem Leben. Ja, das ist ganz wichtig. Das Erste, was wir uns von Jesus abgucken, wir müssen in die Welt hinein, aber nicht in die Welt hinein, um zu sündigen. Also, wenn wir Christen sind, dann hoffe ich, dass wir aber noch in der Welt leben. Nicht mehr von der Welt oder vom System dieser Welt. So wie du mir, so ich dir. Und wer am meisten die Leute abzockt, ist der Coolste. Das nicht. Aber dass wir uns nicht dieser Welt entziehen, das machen manche Christen. Ja? Die denken, sie sind besonders heilig, weil sie sagen, ich gehe nicht mehr in die Innenstadt. Oh, das ist mir alles so dämonisch. Und da gehe ich nicht mehr hin. Nö, bloß nicht. Ja? Und dann denken sie, sie sind ganz heilig. Schließen sie sich ein zu Hause im Keller, beten den Herrn und denken, sie sind eine coole Socke. Ja? Und Jesus sagt, du hast überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Du sollst auch in deinen Keller, kannst gerne beten, aber du sollst hinein in diese Welt. Du musst dorthin, wo die Menschen kaputt sind. Ja, wo wäre Jesus heute gewesen? Kann ich euch sagen, am Hauptbahnhof irgendwo. Dort, wo die Menschen wie Tiere auf dem Boden liegen, in ihren Erbrochenen von Drogen gezeichnet. Da wäre er gewesen. Da, in den Krankenhäusern, bei den Kaputten. Bei denen, die kurz auf der Brücke runtergucken, ich mache mein Leben ein Ende. Da wäre er hingegangen. Jesus hat nie ein Problem gehabt mit Sündern, immer nur mit frommen Heuchlern. Merkt euch das. Jesus hatte nie ein Problem. Und Jesus hatte noch ein ganz fettes Problem. Mit gläubigen Scheinheiligen, wie die Pharisäer. Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese Sünder da. Ja? Mit diesen Leuten hatte Jesus immer ein Problem. Aber mit der Ehebrecherin, mit den Zöllnern, mit denen, der alles verprasst hat in sein Leben. Da hatte Jesus nie ein Problem. Aber mit den Hochmütigen, die immer dachten, dass ohne sie die Weisheit aussterbt und sie die einzig wahren sind, mit denen hatte er ein Problem. Also, was wir wieder lernen müssen, wir müssen hinein in diese Welt. Das Zweite, was wir uns von Jesus abschauen können, Jesus redete mit den Leuten. Hier habe ich das eben vorgelesen in Matthäus 4, 18, 22. Er ging nicht nur spazieren und simulierte, er hat Leute angesprochen. Und das müssen wir uns abgucken. Wir reden mit Leuten über so viel Unfug, ja? Wir haben kein Problem zu sagen, na Kuddel, wie geht's dir? Was macht denn deine Maschine? Läuft die noch wie früher? Da sappeln wir wie ein Wasserfall. Oder hast gestern Fußball gesehen? Alter Schwede, HSV, letzte Minute noch ein Ding rein. Da sappeln wir wie ein Wasserfall, ja? Warum geben wir nicht mal so Zeugnis vom Herrn Jesus und sagen, du Kuddel, was ist los? Lest du eigentlich noch die Bibel? Was? Ja. Warum fällt uns das so schwer? Für Jesus war das selbstverständlich, im Leben von dem zu zeugen, was sein Leben beinhaltete, nämlich das Leben in der Gemeinschaft mit seinem Vater. Sieh mal, und wenn Jesus in dein Leben dir der Regisseur ist, dann ist es automatisch, dass du, egal wo du bist, gar nicht dran vorbeikommst und mit Menschen ins Gespräch kommst. Ja, das ist ganz wichtig. Redest du noch mit den Leuten? Redest du noch mit deinen Nachbarn oder hast du Clinch mit deinen Nachbarn als Christ? Ja? Das hoffe ich nicht. Und wenn das so ist, dann geh heute Abend hin und entschuldige dich und geh den ersten Schritt auf deinen Nachbarn zu. Oder willst du, dass dein Nachbar verloren geht, weil du zu stolz bist, dich zu entschuldigen? Willst du, dass er dich betrachtet und sagt, der geht doch jeden Sonntag in die Kirche, das ist doch ein Christ und mir will er auf die Fresse hauen, ja? Toller Christ. Lass es nicht zu, dass zwischen dir und einem Menschen irgendetwas ist und dieser Mensch vielleicht durch dein schlechtes Vorbild den Weg zu Jesus nie findet. Ist ganz wichtig. Jesus redete mit den Menschen. Und hier das Dritte, Jesus machte Bibelarbeit. Lesen wir die Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7. Müsst ihr mal die Bergpredigt lesen. Ist ja genial, ja? Eine der gewaltigsten Predigten überhaupt. Und ich zitiere jetzt nur zwei Bibelverse in Matthäus 7, 28, 29. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Es muss also gewaltig gewesen sein, als Jesus Bibelarbeit gemacht hat. Also nicht so wie manche Pastoren, die reden über die Köpfe der Leute weg, denn dann sind sie ganz, plötzlich reden sie in einer ganz anderen Sprache, ja? Und dann wollen sie sagen, wie klug sie sind. Dann bringen sie 20 hebräische alte Wörter, altgriechisch noch, aramäisch dazu, ja. Und Latein, ja. Sola, colloq und das, was sich kein Mensch versteht, ist ja. Aber hauptsache, sie zeigen, dass sie unglaublich gebildet sind, ja. Jesus hat die Sprache eines jeden Menschen gesprochen. Der konnte mit Leuten, die die Schule nicht besucht haben, genauso kommunizieren wie mit dem größten Professor. Und das hat ihn ausgezeichnet. Ja. Und wir sollten nie vergessen, das haben leider viele Christen vergessen, wo wir herkommen. Manche Christen denken, sie sind die Oberzampanus, ja. Hallo, überleg mal in dein Leben, aus welchem Dreck der Herr Jesus dich rausgezogen hat. Und wenn das bei dir nicht so war, dann freu dich. Ja. Aber lass uns nie vergessen, wo wir herkommen. Und lass uns ein Herz für die Menschen haben. Jesus machte Bibelarbeit mit den Leuten und es war gewaltig. Er hat das ausgelegt, dass die Leute verstanden. Jetzt kapiere ich, was da steht. Jetzt kapiere ich's, ja? Und das ist so wichtig. Denn durch die Bibel, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Gottes, sagt der Römerbrief. Viele Menschen brauchen jemanden, der sie anleitet, die Bibel zu lesen. Ja? Wir haben in der letzten Zeit sehr viele Gespräche in unserer Nachbarschaft mit so zwei jüngeren Leuten. Wir haben immer wieder das Gespräch über die Bibel. Dafür sind wir Christen da, ihnen zu helfen. Ich hatte heute ein Gespräch mit meinen Nachbarn. Ja, da ging es zuerst um Politik, habe ich mit ihnen auch gequatscht. Aber ich bete immer dafür. Und das hat nicht lange gedauert, dann habe ich einen Einstieg gefunden. Und dann habe ich gesagt, weißt du eigentlich, dass diese Naturkatastrophen auch in der Bibel stehen? Echt, wo denn? Ich sage in der Offenbarung. Soll ich immer ein paar Verse sagen? Ja. Und dann, ey, das ist ja krass. Das ist ja krass, was da steht. Ich sag, das ist noch viel krasser. Ne? Wir müssen noch ein bisschen grillen gehen, dann kann ich dir noch krassere Dinge in der Schrift erklären. Lass uns darüber reden, ja. Und mutig vorangehen. Und das hat Jesus ausgezeichnet. Also, mach doch mal eine Bibelarbeit. Lad doch mal Leute ein, ja. Komm doch mal mit Leuten ins Gespräch. Sag, ach, das Bibel, altes, verstaubtes Buch. Ja, meinst du? Dann komm, lade dich ein. Bin mal gespannt, ob du nach einer halben Stunde Bibelarbeit, wenn wir die beiden machen, immer noch der Meinung bist, dass sie so verstaubt ist. Aber weißt du, warum viele Christen das nicht machen? Weil sie selbst ihre Bibel nicht lesen. Das ist eine Schande. Bei manchen Christen ist so viel Staub Auf der Bibel, ja. Ein gläubiger Mann hat mal gesagt, Staub auf der Bibel ist Rost auf der Seele. Staub auf der Bibel ist Rost auf der Seele. Der hat die Wahrheit gesagt. Ja. Ich hoffe, dass du noch die Bibel liest. Liest du noch deine Bibel? Das ist eine ganz wichtige Sache, ja. Denn du musst ja selbst entfacht werden. Und wenn du selbst von dieser Quelle nimmst, dann kannst du ja gar nicht, du möchtest die anderen auch sagen, Mensch, das ist so klasse, wir haben jetzt das Wochenende gehabt, ich fand das großartig. Ja, mir ging es nicht so gut, aber durch das Wort habe ich so eine Kraft gekriegt. Ich dachte, ich hatte schon Freitag überlegt, Gino anzurufen, dass er einspringt, ja. Aber dann kam die Kraft des Wortes, ja. Und ich könnte heute Bäume rausreißen. Heute Morgen noch nicht. Heute Morgen wollte ich absagen, da ging es mir richtig dreckig. Aber jetzt könnte ich Bäume rausreißen. Weil das Wort einem immer wieder die Kraft gibt, ja. Das Wort ist so wichtig. Und das Vierte, was wir von Jesus uns abschauen können. Jesus hatte einen Blick für die Not der Menschen. In Matthäus 8, 14. Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, da sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederlegen. Und wisst ihr, was mir wichtig war? Dieses Wort. Könnt ihr das mal laut sagen? Das heißt, Jesus war nicht blind. Wir sind oft blind, ja? Sehen wir die Nöte eigentlich noch? Guck mal, wir gehen raus mitten in unserer Nachbarschaft. Und unser Nachbar, der steht so vor der Tür. Wir gucken ihn an, Morgenkuddel, und gehen weiter. Sehen wir nicht, dass der Mann Not hat? Oder wir sehen eine Mutter, ja, versucht hängende Würgen den Auto da aufzukriegen und die Kartons rauszuziehen. Ne? Wir sehen das, drehen uns um und gehen weiter. Hätte Jesus das auch gemacht? Niemals. Jesus wäre hingegangen und hätte gesagt, liebe Frau, darf ich dir helfen? Gerne. Und er hat er getragen. Das war Jesus. Die Kaputten die Hand zu reichen, Essen zu geben. Ja. Als er einmal predigte, da wurde es dunkel und hat gemerkt, die haben Hunger, die Leute. Ja. Was hat er jetzt gesagt? Dann geht mal schön alle nach Hause und esst mal was. Und er sagt zu seinen Jüngern, gib ihm mal was zu essen jetzt. So ganz praktisch. Jesus hatte immer einen Blick für die Not des Menschen. Kann es vielleicht sein, dass dein Herz wie ein Stück Stein geworden ist, so hart, und du hast keine Liebe und kein Herz mehr für die Mitmenschen? Dann kannst du nicht missionieren. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Wie oft dankst du den Herrn Jesus, dass er offene Augen für dein kleines Leben hat und dass er dir schon so oft geholfen hat? Wie oft machst du das am Tag? Gar nicht? Das ist kein Wunder, dass du kein Herz hast für die Verlorenen. Weil wenn dir das groß wird, wenn du sagst, Herr, du trägst mich jeden Tag durch. Ich bin schwer krank und weiß nicht, was morgen ist. Aber du gibst mir jeden Tag diese Kraft. Jeden Tag. Es gibt andere Menschen, die haben Krankheiten und haben dich nicht. Die verzweifeln, die möchten aus dem Fenster springen. Kannst du da kalt lassen? Geht doch nicht, oder? Da müssen wir doch den Menschen sagen, du, weißt du, ich habe da jemanden, der ist genial. Wer ist denn das? Jesus. Mach es doch einfach. Hab doch mal wieder neu. Vielleicht müssen wir alle Buße tun. Herr Jesus, vergib, dass wir so weit von dir entfernt sind in unserem Alltag, ja? Dass wir wieder das lernen. Und das Fünfte, Jesus lehrte eine Nachfolge mit Konsequenzen. Matthäus 8, 18 bis 22, ja? Als Jesus merkte, dass die Menschenmenge um ihn immer größer wurde, wollte er sich von seinen Jüngern mit einem Boot an das andere Ufer des Sees fahren lassen. Da kam ein Schriftgelehrter zu ihm und sagte, Lehrer, ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Und könnte Jesus sagen, jawohl, cool, komm her. Nee, sagt er nicht. Er sagt, Jesus antwortete, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Das ist eine komische Antwort. Also der wollte ja ihm nachfolgen. Das erzählt er ihm, also ich habe nichts Großes. Ja? Einer, der zu seinen Jüngern gehörte, bat Jesus, Herr, lass mich erst noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Doch Jesus erwiderte, komm jetzt mit mir und überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Komm und folge mir. Jesus hat Tacheles geredet, ja. Das war nicht so, dass Jesus mit aller Begeisterung jeden da unbedingt in die Nachfolge haben wollte. Er hat gesagt, ich freue mich über jeden, klar, aber du, das ist kein Spaziergang. Christ sein ist richtig anstrengend. Also wenn du ein bequemes Leben haben willst, werd bloß kein Christ. Das ist ein hartes Wort, was ich sage, das ist hundertprozentige Wahrheit, ja? Also wenn du ein bequemes Leben hast, bloß nicht Jesus in dein Leben reinlassen. Manche sagen, ach, Christsein, das ist ja was für Schwache. Dann sage ich, was? Du bist ein Schwacher, ja? Christsein ist nur was für ganz brutale Typen, die riskant das Risiko eingehen, von morgens bis abends beleidigt zu werden. Die es riskieren, in ihrer eigenen Familie ausgegrenzt zu werden, weil die Leute einen für einen geistlichen Spinner halten. Die es riskieren, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, weil man sich klar positioniert. Die es riskieren, vielleicht sogar wie einige unserer Geschwister in Gefängnissen zu kommen oder umgebracht zu werden. Christen ist was für schwache Leute. Das sind die großen Heroes. Ja? Christ zu sein bedeutet, ein Hero zu sein. Das sind Vorbilder. Alles andere als Schwächlinge, ja. Haben mich schon im Gefängnis viele gesagt, ach, weißt du, Pastor Rosenberg, das ist was für schwache Typen. Ich sage, weißt du, nee, das ist was für ganz harte Hunde. Ich glaube, da bist du noch viel zu weich für. Was? Ja, das ist so. Christsein ist brutal hart, Junge. Lies mal das von Paulus, sein Leben, da ist dein Leben, das ist ja die Sesamstraße dagegen. Ja? Das war ein Kerl, das sage ich dir. Oder hier, David Goliath. Der David, ja. Hast schon mal mit einem gefeitet, der 3 Meter groß war, der alle platt gemacht hat? Ganz ruhig ist es geworden im Gefängnis, ja? Nein. Christsein ist wirklich was für Leute, die Mut haben. Aber es ist ein harter Weg. Oh, Christsein ist nicht einfach, das sage ich euch. Und das sagt nicht ich euch, sondern das sagt vor allen Dingen auch der Herr Jesus. Matthäus 10, die Verse 16 bis 39. Ich habe jetzt aber nur die Verse 16 bis 22 und den Vers 36. Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Oh, das ist ja eine tolle Aussage, ja? Seid darum klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben. Nehmt euch in Acht von den Menschen. Sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Tolle Verheißung. Man wird euch um meinetwillen von Machthaber und Könige führen und ihr sollt vor ihnen und vor allen Völkern meine Zeugen sein. Wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden oder was ihr sagen sollt, denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Menschen werden ihre nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern, der Bruder dem Bruder und der Vater sein Kind. Und auch Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Tolle Botschaft, oder? Ach, das ist doch einfach, mit Jesus zu leben, oder? Das ist so ein Kinderkram da, oder? Das haben Menschen aus dem Evangelium gemacht. Irgendwelche falscher Prediger, falsche Pastoren, die Bibel selbst nicht glauben, dass es die Wahrheit ist. Christsein ist alles andere als ein Kinderspiel. Da geht es um alles. Im wahrsten Sinne des Wortes geht es um Leben und Tod. Also das ist nicht so, dass wir, wie es heute oft üblich ist, komm zu Jesus, du hast immer Geld, du wirst immer gesund sein, du wirst immer Probleme lösen können und so. Ja, diese verdammten Lügner, ich muss das wirklich sagen, verdammt, weil das ist eine verdammte Botschaft, ja, weil das Menschen in die Verdammnis bringt. Das sind verlogene Leute, die werden eines Tages vor Jesus stehen. Und ich sage euch das, ich möchte nicht in deren Haut stecken, weil sie den Menschen Geschichten, Lügengeschichten erzählen. Sie sind Diener des Satans, sie haben mit Gott gar nichts am Hut. Sie erzählen Lügen. Ja? Lass dir nie so ein Lügen-Evangelium erklären. Komm zu Jesus und alles wird gut und nur Sonnenschein und nie Probleme und keine Krankheit. Lüge, 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 Lüge. Ja? Unser Herr Jesus sagt was ganz anderes. Und das müssen wir den Leuten sagen. Und nicht, dass wir den Leuten Sand in die Augen streuen. Und dann sagt Jesus in Johannes 6, 60 bis 71, einer der härtesten Predigten, die er hält. Ja? Empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Also manche denken, oh, der Herr Jesus hat immer so toll gesprochen zu den Mund der Leute. Mhm. Wo steht denn das in der Bibel? In meiner Bibel steht das nicht. Genau das Gegenteil. Eine Zumutung, haben sie gesagt. Ja? Kann man ja gar nicht ertragen, was der da redet. Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Daran nehmt ihr Anstoß, fragt er sie. Und was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn in den Himmel zurückgehen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wusste auch, wer es war, der ihn verraten würde. Er schloss mit den Worten, aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen, denn es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Von da an zogen sich viele seine Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Ja, Wenn Jesus heute hier predigen würde, dann würden einige von euch rausgehen und würden sagen, das kann ich nicht mehr ertragen. Das will man aber heute nicht mehr machen. Man möchte den Leuten immer schön Honig unter den Mund schmieren. Du bist ein ganz toller Hecht. Schön, dass du da bist. Bitte bleib bei uns. Verlass uns nie. Wir brauchen dich. Ja? Und dann macht man Kompromisse. Wir wissen ganz genau, lebt einer in Ehebruch. Oder da ist einer, der ist jeden Tag betrunken. Oder da ist einer, der verprügelt seine Frau jeden Tag. Ja? Aber hauptsächlich die Bude ist voll. Nein, bloß nicht Sünder ansprechen. Wir sind doch alle so lieb. Ja? Der Fluch komme über die Gemeinde, die das tut. Ja? Der Fluch kommt darüber. Wir müssen Sünde beim Namen nennen und können hier nicht so tun, als wenn alles Paletti wäre. Die Jünger hauen ab. Und jetzt hätte man, was hätten wir gemacht, ja? Vielleicht hinterhergelaufen. Bitte bleibt hier! Ne? Macht das Jesus? Nee. Was sagt Jesus? Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Merkt ihr etwas? Wollt ihr auch weggehen? Herr, zu wem sollen wir gehen, antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Daraufhin sagte Jesus, wo bin ich hier geblieben? Da oben, daraufhin sagte Jesus ihnen, habe ich nicht euch alle 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Das ist so eine nette Ansprache, oder? Stell dir mal vor, du bist ja im Team von Jesus und sagt, einer von euch ist ein Teufel. Er meinte damit Judas, den Sohn des Simon Ischariot, denn Judas, einer der 12, war es, der ihn später verriet. Und, wie findet ihr die Predigt von Jesus? Soft, oder? Liebevoll, ja? Da ist doch auch keine Klarheit drin, oder? Und es ist auch nicht kompliziert. Also Leute, was haben wir uns angewöhnt? Das ist ein falsches Evangelium. Man spricht heute nur noch vom den lieben Gott. Den gibt's übrigens nicht. Ein Gott der Liebe, ja. Den liebenden Zuckergott, der aus 5-4 macht und alles schön redet, den hat der Mensch sich erfunden. Ja? Und oft sagst du, oh, ich bin enttäuscht von Gott. Ja, das ist gut. Weil dann war dein Gottesbild ein Götzenbild. Wir müssen zerbrechen an unsere eigenen Götzenbilder, die wir über Gott haben. Das ist ganz wichtig. Ja, wir denken immer, dass Gott mit allem mitmachen muss, ja? Da betet jemand, ich bin so enttäuscht, ich habe Jesus eingeladen und jetzt sterbe ich am Leberkrebs. Ich sage, Moment, was kann jetzt Jesus dafür? Ja, ich habe mich bekehrt. Wie alt bist du? 65. Wie lange hast du gesoffen? 50 Jahre. Ich sage, hallo? Du hast 50 Jahre deine Leber jeden Tag 3, 4, 5 Liter Schnaps gegeben und jetzt wunderst du dich, dass du da stirbst. Ich meine, der Herr kann dich auch heilen, das hat er auch schon gemacht. Aber bitte schön, schieb nicht Gott in die Schuhe, was du mit deinem Leben missgebaut hast. Und das machen wir, da sind wir Weltmeister. Aber eines Tages wird Gott dich auf die Anklagebank haben und nicht umgekehrt. Wir haben keinen Hampelmann da oben. Gott ist heilig, das sage ich euch. Und wenn wir das nicht verstehen, dann haben wir vom Christsein nichts verstanden. Und wenn du bis jetzt immer geglaubt hast, dass Gott immer alles in dein Leben so lässt, und deswegen ist es nicht so schlimm, Gott ist gnädig. Und Gott guckt sich manche Sünde in dein Leben auch an. Aber wenn du mit der Sünde spielst, dann sage ich dir, wird die Sünde dir das Genick brechen. Spiel nie mit Sünde. Da wirst du dich fürchterlich verbrennen. Jesus hat klar gepredigt. Ganz klar gepredigt. Da wusste man sofort nach der Predigt, wo man dran ist. Und dieser gleiche Jesus, der so knallhart gepredigt hat, hatte ein Herz für die Schwachen und Kranken. Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus in das Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ach, ich liebe das. Oh, ist das ein schöner Spruch, ja. Der einzige Zeitpunkt, an dem du auf jemanden herabschaust, sollte derjenige sein, an dem du ihn aufhilfst. Oh, was für ein Satz. Der hätte direkt von Herrn Jesus kommen können. Das ist sein Leben. Mann, wie oft hat das im Leben von Jesus stattgefunden und in dein Leben? Ich wäre heute nicht hier, wenn seine Hand nicht so stark und treu mich immer wieder aufgehoben hätte. Geschwister, wenn ihr manche Epochen in meinem Leben wüsstet, wie ich mich verhalten habe manchmal, dann würdet ihr sagen, Schande über den Mann da vorne mit der Brille, verbannt ihn. Und das hätte Jesus 100-mal in mein Leben machen können. Und ich habe das nie verstanden. Dass wenn man ehrlich Buße tut und man den Herrn wehgetan hat durch Sünde, wenn man ehrlich bereut, dass er nicht nachtragend ist. Das fasziniert mich an Jesus. Manchmal habe ich gedacht, Herr, ich glaube, jetzt lässt du mich liegen. Und hat Jesus gesagt, kennst mich immer noch nicht, ne? Ich werde dich nie liegen lassen. Meine Hauptaufgabe besteht darin, dich aufzuheben. Weißt du, Christian, und wenn du selbst nicht mehr aufzuheben bist, dann schmeiße ich dich auf meine Schulter. Und dann trage ich dich. Wer macht das? Wer macht das? Wisst ihr, was das Schöne ist? Wir wollen ja immer alles so Gesicht wahren, ja? Oh, darf ja keiner wissen, dass ich vielleicht auch mal schlecht bin. Wenn wir verstanden haben, was wir mit Jesus am Kreuz gemacht haben, haben wir unser Gesicht doch schon längst verloren, oder? Oder hältst du noch so viel von dir? Ich halte von mir gar nichts mehr. Hältst du noch so viel von dir? Muss man am Kreuz, was du, das hast du auch verursacht mit deiner Sünde. Bist immer noch ein toller Hecht. Hast dafür mit deinem Leben, du hast Jesus mit umgebracht, ich auch. Wir sind Mörder, alles. Alle, die wir hier drinnen sind, sind Mörder. Wir haben alle mit dafür gesorgt, dass Jesus grausam sterben muss. Wir sind nicht so eine tollen Hechte. Ich zumindest nicht. Wenn du immer noch das glaubst, hast du noch nicht erkannt, wer du bist und wer Gott ist. Ich begreife das nicht, dass Gott mich nicht aus seinem Leben rausschmeißt. Das ist das Einzige, was ich nicht begreife. Was willst du eigentlich in meinem jämmerlichen Leben? In mein Herz, das ist manchmal so eine Räuberhöhle. Und Jesus sagt, ja, aber ich kann aufräumen, ja. Ach, das ist etwas Großartiges, dass Jesus mit den Zöllnern da so sitzt. Alle haben mit Fingern gezeigt, ja. Vielleicht bist du ein Mensch, der das auch erfahren hat, dass Menschen immer auf dich gezeigt haben, ja. Und Jesus zeigt nicht mit dem Finger, Jesus reicht dir die Hand, das ist ein Unterschied. So schön, oder? Dann geht er da und isst mit den Zöllnern. Ich kann mir vorstellen, vielleicht hat der Matthäus gedacht, ob der vielleicht kommt. Ich habe ihn ja eingeladen, aber kommt der wirklich zu mir? Wir müssen uns das mal so bildlich vorstellen, ja. Da ist ein Jude, der macht einen Kompromiss mit den Römern, zieht seine eigenen Leute nur ab. Die anderen wollten ihn liebsten umbringen. Und jetzt kommt auch ein Jude, Jesus, zu ihm. Und wahrscheinlich hat Matthäus gesagt, du kommst heute zum Mittagessen. Der hat doch gedacht, der kommt niemals. Der verliert doch sein Gesicht, wenn der zu mir kommt. Ich bin der größte Betrüger. Ja, aber merkt ihr, komm, folge mir nach. Matthäus folgt ihm und für Jesus ist die Vergangenheit erledigt. Ist das nicht schön? Von ein auf der anderen Sekunde löscht Jesus ein völlig verkorkstes Leben aus und macht etwas Neues. Du kannst jetzt total kaputt sein, ja? Du kannst so viel Mist gebaut haben, dass die Halle es nicht füllen würde, so viel Sünden. Wenn du auf deine Knie gehst und sagst, Jesus, ich finde kaum die Worte, aber bitte vergib mir. Vergib mir. Denn ist in dieser Sekunde der ganze Dreck deines Lebens vergeben. Ich kenne keinen, der das kann, außer ihn. Deswegen liebe ich ihn so. Es kann keiner so wie er. Ja? Und dann noch etwas. Oh, jetzt laufe ich jetzt zu weit. Kurz zurück, wo bin ich jetzt? Ist auch zu weit? Ja. Das schwierigste Missionsfeld. Ja, das glaube ich, das kennt ihr auch. Ne? Schwierigste Missionsfeld, Matthäus 13, 57 bis 58. Darum wollten sie nichts von ihm wissen. Aber Jesus sagte zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimat und in seiner Familie. Weil sie ihm das Vertrauen weigerten, tat er dort nur wenige Wunder. Tja, hier in unserem Häusle, ne? Oh, wir sind hier alle so fromm, wir sitzen hier so ganz schön, ja? Nett. Ja, tun hier so schön fromm. Und zu Hause? wie reden wir nachher mit unserem Ehepartner? Ja? Wir manchmal so am Tisch saßen, wo wir noch essen konnten, ja? Ach ja, ach, Honeylein, kannst du mir noch mal einen Kaffee geben? Ja, ja, gut. Und zu Hause, kaum die Haustür aufgeschlossen, hast schon wieder die Post nicht rausgeholt, ich hab's dir 100 Mal gesagt, ja? Aber hier, Honeylein, kannst du mir noch mal einen Kaffee machen, ja? Wisst ihr, wenn du wissen willst, wie gläubig ich bin, musst du mich nicht zuhören. Ich kann großer Schauspieler sein, ja? Wenn du wissen willst, wie gläubig ich bin, frag meinen Sohn. Frag ihn. Frag ihn, ob ich wirklich gläubig bin. Zu Hause fallen die Masken, oder? Und ich bin ehrlich zu euch, ich habe manches Mal auch so ein verkrampftes Christsein gehabt, dass ich immer so mit Gewalt zeigen wollte, was für ein frommer Hecht ich bin. Das bringt alles nichts. Vergiss es. Ich habe irgendwann gesagt, Herr Jesus, lass mich auf der Kanzel genauso sein, als wenn ich mit meinem Schwager angeln gehe oder mit meinem Sohn Eis essen. Wenn das nicht so ist, Herr, dann bitte, lass es nie zu, dass ich eine Kanzel betrete. Das Schlimmste, was es gibt, ist Heuchelei. Und wisst ihr, was für ein Druck wegfällt, wenn man mal diesen ganzen frommen Maskenball sich entledigt? Dass man einfach sagen kann, ich bin gar nicht so fromm. Glaubt ihr mir nicht? Müsst ihr mal meinen Sohn fragen, wenn wir in der Stadt sind und beim Auto fahren, wie tolle Worte ich da finde, ja? Vor euch steht hier kein vollkommener Mann. Ich bin genauso ein erbärmlicher Sünder wie du. Falls du das noch nicht mitbekommen hast, muss ich dich enttäuschen. Hast vielleicht gedacht, ich bin ein Hero. Ja, da vorne steht einer mit einer Brille, der ist genauso ein Sünder wie du. Und wenn Jesus mich nicht hält, dann bin ich morgen völlig weg. Das weiß ich. Deswegen verlange ich von mir nichts mehr. Und das darf ich nur sagen. Hier zu Hause muss es aber trotzdem vernünftig weitergehen. Nur so haben wir auch den Rücken frei für unsere Evangelisation. Und denn hier, Jesus war kein Moralapostel. Johannes, die Verse, Kapitel 8, die Verse 1 bis 11. Ihr wisst es, die Frau, die beim Ehebruch ertappt wird. Ja? Alle wollen sie da anklagen. Ja? Jesus hat nicht gesagt, dass es richtig war, was sie gemacht hat. Er hat gesagt, haben sie dich nicht verurteilt? Nein. Und dann sagt er, sündige hinfort nicht mehr. Ja? Also er heißt das nicht gut. Aber er wollte diesen Pharisäern einfach mal so ein bisschen, darf ich das mal so ein bisschen platt sagen, das Maul stopfen. Ja? Er wollte sagen, ihr Heuchler. Habt ihr ohne Sünde, dann schmeiß mal hier den Stein. Schmeiß mal. Ja. Ach, hat dich keiner umgenäht, keiner konnte schmeißen. Ja. Stimmt ihr dem zu? Jesus, sein Herz? Bekehrt, oder? Darf ich dir mal eine Frage stellen? Wann hast du das letzte Mal Jesus gesagt, Herr, ich danke dir für dein liebendes Herz? Herr Jesus, ich danke dir so von Herzen, dass dein großes Herz für mich kleinen Menschen schlägt. Und dass ich in deinen Augen überhaupt wahrgenommen werde. Du interessierst dich für mein kleines Leben. Ja, hier, ihr jüngeren Leute. Ja, wenn morgen die Schule wieder anfängt. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, es sind mittlerweile fast 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Aber wenn du morgen eine Arbeit schreibst, egal, Mathe und Deutsch, also Mathe war für mich immer Koma, ja, da habe ich immer eigentlich gebetet, lass das einen anderen Tag geben. Ja. Aber wenn du dann mit deinen Ängsten, ihr Jüngelern, hier, Celito und Rinaldo da hinten, ja, und ihr anderen jungen Leuten, wenn ihr morgen, heute Abend betet, ja, müsst ihr euch vorstellen, das ist so, als wenn Gott alles ausblendet und nur ein Herz und ein Blick auf euch hat. Der interessiert sich für deine Mathearbeit genauso, als wenn ich heute Abend 8 Stunden bete. Der hört dir genauso zu. Vielleicht sogar noch mehr, weil du noch mehr deine Hilfe brauchst. Je jünger, je schwächer, desto mehr hört er dir zu. Das ist Gottes Herz. Ich finde das großartig. Haben wir das noch? Jesus hatte ein Herz für die Schwachen. Und er war kein Moralapostel. Mit Herzenshärte. Sind ja so viele Leute, ja? Die dann immer schlaue Sprüche machen, alles besser wissen, Leute nur in den Dreck reinziehen, ja? Manche Älteren, sorry, ich muss das mal so ansprechen, ja? Die haben auch mal vergessen, dass sie jung waren. Manche Eltern, in meinem Alter, ne? Oh, die Jungen, die werden immer schlimmer und so. Ich sage, hallo Kollege, ich kenne dich von früher. Dein Sohn ist nicht schlimmer als du. Wenn du die Möglichkeiten gehabt hättest, wie heute, wärst du noch ein schlimmerer Sünder gewesen. Halt mal den Ball flach, Junge. Haben wir das vergessen? Haben wir das vergessen, wie das ist, als junger Mensch hier im Gottesdienst zu sein, fromme Maske aufsetzen und dann abends Halligalli, ja, coole Mädels dabei und dann will man ja nicht auffallen und dann macht man Party mit, ne, und ab geht die Pots und so. Und was ist morgen? Ist eigentlich Bibelstunde, morgen weiß ich nicht. Ja, irgendwas ist da morgen, aber ich weiß nicht was. Lass uns wieder weiter tanzen, ja. Das ist doch unser Leben, oder? Aber war das bei dir nicht immer so? Oder warst du immer fromm, bist du jeden Tag immer so gespurtet? Ist es nicht manchmal so, gerade als junger Mensch, bist in der Clique, ja? Und dann da Farbe zu bekennen, ist ja oft, wenn ich jetzt sage, ich ziehe nicht mit, dann denken die, ich bin ein Feigling oder so, ja? Kennt ihr das? Das lässt man ja auf seine Ehre nicht sitzen, ja? Ist man mit Raudis zusammen, den hauen wir jetzt auf die Schnauze, ja? Und dann denkt man, jetzt bin ich aber Christ. Schnauzhorn ist eigentlich nicht mehr, ja? Aber jetzt von den Leuten zu sagen, ich gehe da nicht mit, kann ich auch nicht, dann denken die, ich bin Luschi, ja? Kennt ihr das? Das sind Kämpfe. Ich habe das nicht vergessen. Also, und ich kann euch jungen Menschen nur sagen, ich bin damals auch oft gefallen. Mein Fehler war, ich hatte nicht den Mut, mich in dem Moment klar auch mal zu trennen. Junge Leute, ihr müsst euch vielleicht manchmal auch von einem Menschen trennen, um Jesu willen. Wenn ihr merkt, da ist jemand, der bringt euch immer in Sünde, dann müssen wir für ihn beten und sagen, du Kollege, wenn ich dabei bin, lass es. Aber wenn der nicht aufhört und euch immer wieder in Sünde führt, dann müsst ihr auch als junge Leute den Mumm aufbringen und zu sagen, weißt du, ich hab dich lieb, aber ich bin Christ und ich komme mit dir immer wieder auf den verkehrten Weg. Und du kannst mich anrufen, wenn du was von Jesus willst und ich helfe dir und ich bete mit dir, aber ich gehe nicht mehr die gemeinsamen Wege mit dir. Das musste ich damals mit 17,5, 18 auch tun. Und das hat mir im Herzen oft wehgetan. Weil das zum Teil Freunde waren, die standen mir näher als Cousins. Ja. Aber ich habe gemerkt, ich muss es tun. Ja. Big Heart. Ja. Ich verurteile dich auch nicht. Ja. Er richtete sie auf. Und dann hier etwas. Echte Jünger, die stehen fest durch das Wort Gottes. Das, was Petrus gesagt hat, ist so wichtig. Ne? Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Echte Jünger stehen fest durch das Wort. Sieh mal, wenn du evangelisieren willst, dann muss das Wort dich packen. Die Leute haben Fragen, die werden Fragen stellen. Aber wenn du deine eigene Bibel nicht kennst, dann kannst du ja nichts antworten. Ja? Sieh mal, je besser du eine Person kennst, desto besser kannst du sie jemand anderem vorstellen, oder? Ist ganz einfach, oder? Und wenn du Gott gut kennst und jetzt lernst du ihn kennen durch sein Wort, kannst du ihn besser vorstellen. Und deswegen ist es ein Respekt gegenüber Gott, dass du deine Bibel liest. Oder willst du einfach nur so was Luschiges über Gott sagen? Seh mal neu den Fokus beim Bibellesen da, dass es ein Respekt bedeutet, die Bibel zu würdigen und zu schätzen gegenüber den Mitmenschen, wenn du über Gott redest. Deswegen sollst du deine Bibel studieren. Als Respekt gegenüber Gott auch. Sag, hey, ich möchte ja keinen Leuten keinen Blödsinn erzählen. Ja? Das ist ganz wichtig, dass wir da bleiben. Und dann etwas, was Evangelisation auch ausmacht. Johannes 13, Vers 1, das Passafest stand kurz bevor. Jesus wusste, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzukehren. Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehören, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. Das dürfen wir in der Evangelisation den Menschen immer sagen. Wenn alle Menschen dich abgeschrieben haben, wenn du dich selbst schon abgeschrieben hast, dann stehst du immer noch auf dem Zettel Jesu. Merk dir diesen Satz. Du kannst alles vergessen von der Predigt, aber das nimm mit. Wenn Menschen dich abgeschrieben haben und du dich selbst auch schon abgeschrieben hast, dann sei dir bewusst, dass Jesus dich auf seinen Zettel hat. Und er denkt nicht daran, dich da rauszulöschen, ja? Du stehst auf seinen Zettel. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz Praktischem. Jetzt haben wir viel gehört über Christsein, Mission, wie wir da irgendwie, wie Jesus das so gemacht hat mit den Leuten, dass wir klar den Leuten auch die Botschaft bringen. Und jetzt gibt es so ein paar praktische Dinge. Einige Evangelisationsmöglichkeiten im Alltag. Und das altbewährte Traktate verteilen. Wer von euch hat Traktate? Oh, so wenig. Alter Schwede. Habt ihr keine Traktate? Dann kauft euch welche, also bestellt euch welche. Werner Heukelbach Verlag, gegen eine Spende. Die besten Traktate, mit die es gibt, ja? Möchte ich mal ein bisschen Werbung machen hier. Könnt ihr anrufen, dann schicken die euch eine Liste, könnt ihr bestellen bis zum Abwinken, ja? Holt euch wieder neue Traktate. Ich finde das so toll. Da ist meine Tochter mir ein großes Vorbild. Die hat immer Traktate dort und verteilt das. Ja? Das ist so wichtig. Ich weiß noch, eine Schwester, schon eine ältere Frau, einige kennen sie, Sigi Bibi Moschler, die war Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie viele Traktate die Frau in ihrem Leben verteilt hat. 1 Million oder so, ich weiß es nicht. Die hat eine Tasche gehabt, die war so groß, die hätten wir Schwierigkeiten gehabt, die zu tragen. Ja, da waren, weiß ich, keine Ahnung, 1000 Traktate drin. Ja, aber einmal die Woche musste sie neu auffüllen. Wisst ihr, was sie gemacht hat? Die hat sich in die Bahn reingesetzt, ist eine Stunde irgendwo hingefahren, ich weiß gar nicht, wo sie gefahren ist. Hat sie mir mal erzählt. Eine Stunde ist sie durch die Bahn gegangen, jeden Menschen Traktate verteilt. Auf dem Rückfahrt ist sie ausgestiegen, in einem anderen Zug wieder zurück, wieder das gemacht. Das hat sie dann stundenlang gemacht. Ja. Leute, ihr hättet diese Frau beten hören müssen. Du brauchtest sie nicht zu kennen. Wenn die gebetet hat, dann hattest du das Gefühl, Jesus Christus, der Vater im Himmel und der Heilige Geist ist hier greifbar nahe, oder? Die hat mit einer Tante von mir mal damals gebetet, ein Gebet, 10 Minuten. Und meine Tante war sehr, sehr schwer fest in okkulten Dingen, ja. Die ist nach 10 Minuten rausgekommen. Also da hätte ich mich nicht getraut, alleine zu beten, da hätte ich mir 2, 3 Brüder mitgenommen, so schwierig war meine Tante, ja. Bibi Moschler ist da alleine rein. Nach 10 Minuten kam die raus. Halleluja, eine neue Schwester. Ich bin reingegangen und habe gedacht, das kann nicht sein. Meine Tante sah aus, die war gezeichnet vom Teufel, ja. Und danach habe ich ein Stück weit Jesus sein Angesicht gesehen. Das ganze Vergrämte war weg. Es war ein Strahlen. Die Schwestern haben dort begeistert gesagt, was ist mit ihrer Tante los? Sonst flucht sie den ganzen Tag, jetzt segnet sie uns und betet mit uns. Bibi Moschler, ja. Die vermisse ich sehr, muss ich ehrlich sagen. Diese Frau habe ich sehr geliebt. Man konnte sie egal wann anrufen. Ja, nachts um 11. Bei meiner Tante war das nachts sogar um 11:30. Ja, ich dachte, die kann doch Bibi Moschler nicht nachts. Aber sie hat gesagt, und sie ist die Einzige, die mir einfällt. Ich habe sie angerufen, das Telefon hat noch nicht mal 3-mal geklingelt. Beim 2. Mal war sie schon dran. Ja? Und dann kurzes Gespräch. Lemon Tele, hol mich ab. Ist einfach kostbar. Traktate verteilen. Sie ist ein großes Vorbild gewesen. Und dann so ein Schild, Jesus lebt. Kennt ihr das? Das sind so kleine Schilder. Die kann man so reinknüpfen hier. Meist in Rot mit einer goldenen Schrift, Jesus lebt. Ich hatte diese Anstecker damals gehabt, als ich frisch zum Glauben gekommen. 1941. Frisch zum Glauben gekommen, 1989. So alt bin ich noch gar nicht. 1989. Und ich habe spät meinen Führerschein gemacht, habe ich euch erzählt, ja. Und dann hatte ich immer so eine Jacke und da war das Schild, Jesus lebt. Und ich bin immer mit der Bahn gefahren. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal einen Tag hatte, wo mich nicht irgendjemand angesprochen hat. Sagen Sie, glauben Sie das da wirklich? Ich sage, ja. Kennen Sie Jesus? Ja, ich denke schon. Na, dann erzählen Sie mir doch mal was. Ja, da müsste ich jetzt mal überlegen. Nee, ich sage, nur, erzählen Sie doch mal. Beim Laden oft, beim Warten, ja. Leute drehen sich um, gucken, Jesus lebt. Sind Sie Christ? Ja. Ja. Das ist ein kleines Schild. Kauf es dir doch. Es kostet 3, 4 Euro. Tu das mal rauf. Wirst merken, wie viele Gespräche du bekommst. Ja. Ganz einfach missionarisch tätig werden. Oder hier, das dritte. Schreibblocks. Kugelschreiber mit gläubigen Inhalt verschenken. Ja. Freuen sich die Leute, wenn sie das Geschenk bekommen. Und das ist gar nicht so teuer. Schreib doch mal, Jesus liebt dich. Ein Kugelschreiber. Bestellst du 100 Stück. Und überall, wenn du Menschen triffst, sagst, darf ich ihm was schenken? Ja, gerne. Hier. Wer weißt du, vielleicht kann er durch diesen Kugelschreiber. Das denkt, das gibt's doch nicht. Jesus lebt, was erzählt er da? Oder Jesus liebt mich? Ja. Es kann der Wendepunkt im Leben eines Menschen sein. Oder, vierter Punkt, Kaffee und Kuchen nachmittage zu Hause für die Nachbarn anbieten, um ins Gespräch zu kommen. Bevor du dich ständig mit deinen Nachbarn streitest, solltest du eigentlich mit deinen Nachbarn gut auskommen, ja? Und wir haben öfters jetzt Mitternachtssession, sage ich dazu, ja? Dann kommen meine jungen Nachbarn und dann haben wir Gespräche. Ich glaube, das letzte Gespräch, das war früh zu Ende, nämlich morgens um 2:30. Und davor waren wir bis morgens um 4:30. Und das Thema war durchgehend Jesus. Die momentane Situation und der Glaube. Und immer wieder. Um 1 Uhr, weiß ich noch, beim ersten Gespräch, da habe ich schon gedacht, jetzt schlafe ich ein. Ich habe Gina angeguckt, Gina war auch schon so. Und dann, dann kam plötzlich neue Kraft und dann haben wir durchgezogen. Mach das doch einfach mal. Was meinst du, wie dein Nachbar guckt? Lieber Nachbar, ich möchte dich einladen. Ich habe einen selbstgebackenen Kaffee. Selbstgebackenen Kuchen und einen selbstgekochten Kaffee. So ist das, glaube ich, besser. Der wird sagen, ist irgendwas passiert? Ja, ich möchte einfach mal mit dir reden. Ich habe dir was Wichtiges mitzuteilen. Der wird vielleicht denken, was will der von mir? Ja? Und dann kommt er und dann trinkst du mit denen einen Kaffee und einen Kuchen. Und irgendwann wird er von allein sagen, so, Digga, was ist los jetzt? Du wolltest mit mir sprechen, du hast ja was Wichtiges vor. Ja, ich wollte mit dir mal sprechen. Was glaubst du, passiert nach dem Tod? Mach's doch mal. Vielleicht wartet dein Nachbar schon jahrelang, dass ihn mal jemand über dieses Thema anspricht. Wir sprechen ja über den Tod nicht. Nichts ist sicherer als der Tod, aber wir schweigen ihn tot, ja? Da ins Gespräch zu kommen, ihr werdet staunen, was da abgeht, ja? Oder ehrenamtliche Dienste übernehmen, ja? Dieser Blumenstrauß hier mit den verschiedenen Blumen, das soll das symbolisieren, ein Herz, Liebe ist erfinderisch und ein bunter Strauß, das ist alles unterschiedlich. Irgendwo kannst du was machen, das heißt, Traktat ist nicht mein Ding, aber vielleicht diese kleine Nadel, ist auch nicht mal, vielleicht Kuchen backen, irgendwo wirst du dich doch finden, lieber Mensch. Ja? Ehrenamtliche Dienste übernehmen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht sind irgendwelche Dinge dort, die du siehst, wo Menschen Hilfe brauchen, ganz praktisch. Wo du für jemanden einkaufen gehen kannst oder keine Ahnung. Vielleicht siehst du deinen Nachbar, dem geht es nicht so gut, dann schneide du doch mal seine Hecke. Ja? Mach's doch einfach mal. Ganz praktisch zu helfen. Oder etwas, was wir jetzt am Samstag wieder machen. Essen und Kleiderausgaben anbieten. Ja? Dass wir rausgehen zu den Obdachlosen. Sisi braucht noch Leute. Also wer will da mitkommen? Samstag, ja? Beteiligt euch daran. Geht doch mal mit. Ist doch etwas Herrliches. Ja, wir haben so viel Essen und Trinken. Und denkst du, ja, aber wie muss ich das machen? Sei doch einfach mal praktisch. Du kannst auch im Laden alleine reingehen. Du kaufst mal für 50 Euro was ein, ein paar Brote oder keine Ahnung was. Und dann entweder gehst du ins Auto oder in der Bahn oder Hauptbahnhof, da sind genügend Leute, die würden sich freuen. Dann gehst du raus und sagst, Kuddel, ich kenne dich zwar nicht, aber darf ich dir was zu essen geben? Die guckt dir vielleicht an wie ein Auto. Ne? Mach es doch einfach. Es kostet nicht viel. Es kostet nur ein Herz voller Liebe. Ja? Vielleicht kommt dadurch ein Mensch zum Glauben. Vielleicht durch deine Butterstulle, die du geschmiert hast, und du gibst ihn jemanden und der kommt mit dir ins Gespräch und sagt, ah, du musst mir erklären, das kann doch nicht sein, wieso kommst du zu mir? Und dann kannst du ihm von Jesus erzählen und kannst sagen, weißt du, vielleicht hast du dich schon aufgegeben und Menschen haben dich aufgegeben, aber Jesus nicht. Und Jesus kann dich hier rausholen. Ja? Das ist doch so wichtig. Oder Familien- und Straßenfeste organisieren, um mit Menschen in Kontakt zu treten, wie wir es hier machen im Sinti-Verein. Ja? Wir haben mit so vielen Leuten dort Kontakt aufgenommen. Jetzt leider ist das momentan nicht möglich, aber durch so eine Straßenfeste. Manche Kirchen sind so dumm. Dummer geht's nicht. Die haben so viele Möglichkeiten. Warum überlegen sich Kirchen nicht mal ein Straßenfest zu organisieren? Da investiert man vielleicht mal 800 Euro oder 1000 Euro für die Kinder, eine Hüpfburg und alles Mögliche, dass das nett macht und man kommt mit den Leuten ins Gespräch. Christsein zum Anfassen, Leute. Und nicht so ein Zurückziehen, wie so die Amish-People leben. Ja? Ich hasse dieses Christsein. Dass man sich distanziert in die Welt. Ja, fromme Sprüche bringen. Ja, die Welt ist sowieso verloren, das ist der Teufel. Der Teufel scheint bei dir zu sein, weil du dich so verhältst. Was ist denn das für eine Botschaft? Wir haben rauszugehen und gerade jetzt. Ja, die Menschen sind durchgeknallt. Ja, die sind vielleicht auch dämonisiert, mag ja sein. Und gerade deswegen brauchen sie Jesus. Und deswegen brauchen sie deine Unterstützung. Du musst aufwachen als Christ. Es nützt auch nichts, dass wir hier gucken und das alles toll finden, sagen, wunderbar, und morgen ändert sich in unserem Leben nichts. Dann kannst du die Predigt nehmen, die kannst du auch wegschmeißen. Brauchst du dir gar nicht anzuhören. Du bist heute gefragt, irgendwo, Gott redet heute zu dir, wo kannst du mit anpacken? Sportveranstaltungen durchführen. Hier sind einige sportliche Jungs. Mach doch mal ein Fußballturnier oder ein Billardturnier oder was weiß ich, mach's doch einfach. Kommt doch mit den Leuten in Kontakt, sagt, danach gehen wir grillen. Ich gebe euch aus, ich kaufe ein. Und dann kommt ihr ins Gespräch mit den Leuten. Ist dir das denn egal, ob die Leute verloren gehen? Und jetzt sag nicht nein, wenn du nichts tust, dann ist es dir nämlich egal. Und es ist nicht nur die Aufgabe von Sissi und Pitt und vielleicht noch anderen Brüdern oder Alamo, die dort auf die Straße gehen. Wir alle haben unseren Beitrag zu leisten. Vielleicht nicht unbedingt auf der Straße, aber hier bist du doch irgendwo. Und hier, Telefonseelsorge anbieten. Bevor du den ganzen Tag dir den ganzen Zeps da in YouTube und ein Video nach dem anderen da guckst, ja, und selbst einen Schock bekommst, wenn du siehst, wie viele Stunden du in der Woche da verbracht hast, nutze es doch mal sinnvoll. Nutze es doch mal sinnvoll. Wollt ihr einen Tipp haben? Oh, kann ich euch Tipps geben? Ich habe ohne Ende Tipps. Du machst dir eine Visitenkarte mit deiner Nummer und sagst, wenn du Probleme hast, ruf mich an. Dann gehst du, heutzutage ist es ein bisschen schwieriger, weiß ich, aber auf die Straßen auch. Und wenn du jemanden siehst, denen es nicht gut geht, sagst du, pass auf, ich kenne dich nicht, aber ich bin Christin. Wenn du mal jemanden brauchst zum Quatschen, ruf mich an. Mach das mal, du wirst sehen, wie viele Leute dich anrufen. Und du hast eine Chance, mit Leuten über Jesus zu reden. Warum machst du das nicht? Ja? Biete das doch mal an. Tu es doch einfach. Und das Letzte, einen christlichen Büchertisch. Ja, Valentin hat da genügend Bücher. Könnten wir auch machen. Vielleicht sagst du, das ist mein Ding. Ich bin sowieso so eine Leseratte. Und da habe ich voll, das ist mein Milieu. Dann mach's doch. Mach's doch einfach. Ja, oder schließ dich irgendwo an, wo die Christen das tun. Und das ist das Letzte. Matthäus 9, 36 bis 38. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Leute, damit möchte ich heute schließen. Die Ernte ist groß, doch es sind wenig Arbeiter da. Und hier steht etwas Wunderbares. Verbreitet die beste Botschaft der Welt. Das ist dein Auftrag. Du kannst dich ab heute nicht mehr rausreden. Du kannst dich sagen, du, das habe ich noch nie gehört. Ich habe Evangelisation immer anders verstanden. Du hast heute Aufklärung bekommen. Mehr als genug. Wenn wir nur 10% von dem umsetzen, dann füllt sich der Himmel enorm. Und jetzt ist die Frage, was machst du persönlich mit dieser Botschaft? Du kannst jetzt sagen, das war eine tolle Predigt. Oh, das war interessant, unterhaltsam, fand ich auch ganz nett. Jetzt kann er aber auch langsam aufhören, weil es jetzt langsam zu spät wird. Und dann gehst du raus ins Auto und morgen ist das gleiche Leben und Dienstag und Mittwoch. Wisst ihr, was die Predigt gebracht hat? Nichts. Das nächste Mal lade ich dich ein, geh lieber sonntags grillen. Du brauchst hier nicht in den Gottesdienst zu kommen. Wenn wir das nicht umsetzen, haben wir hier nichts zu suchen. Wisst ihr, was Gottesdienst bedeutet? Gottesdienst bedeutet jeden Sonntag, dass Gott mir eine Botschaft hat. Mir, nicht den anderen. Wir hören auch für den anderen. Ach, schade, dass der Bruder jetzt X nicht. Das wäre für ihn eine Predigt. Wenn das bei dir der Fall ist, ist schon ein Zeichen, dass du abgefallen bist. Wenn Gott nicht mehr zu dir spricht, ja? Ich hoffe, dass du die persönlich nimmst. Sieh mal, und der Gottesdienst, der ist nicht dafür da, dass du so einen großen Kopf voll Wissen bekommst, ja? Sondern das, was wir heute hören, sobald wir hier die Tür rausgehen, haben wir das weiterzugeben. Und es kann sein, dass du heute gleich rausgehst und da sind Leute. Weiß nicht, vielleicht sind da gleich draußen welche. Setz doch schon mal was um. Geh doch mal auf Menschen zu. Ihr werdet euch wundern. Ihr werdet euch wundern. Wisst ihr, alles im Reich Gottes fängt oft mit einzelnen Menschen an. Und klein. Ja? Meine Schwester Medi sitzt hier, das möchte ich zum Schluss doch nochmal sagen, weil mich das auf dem Herz liegt. Weil das ein Vorbild war für uns alle, unser Michael, ja. Und das liegt Gott mir jetzt aufs Herz und das möchte ich euch mitgeben. Als Michael, ja, dort im Krankenhaus war und mit seinem Leben kämpfte, da ist mir fast die Bibel aus der Hand gefallen, ja. Da war der missionarisch unterwegs. Da haben sich in Berlin Menschen bekehrt. Der ist unten in der Halle gewesen mit Menschen im Gebet. Der hat Menschen zum Herrn geführt, in seiner ganzen Krankheit. Habt ihr das vergessen? Habt ihr diese Liebe für die Verlorenen nicht ein Stück weit von ihm mitgenommen? Wenn ja, wenn du sagst, dieser Bruder war mir ein Riesenvorbild, dann eifer ihn nach. Wenn ich mit ihm gesprochen habe, kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass er mir irgendwie geklagt hat, dass die Therapie nicht so richtig greift. Da haben wir auch kurz gesprochen, aber das war nicht sein Inhalt. Wisst ihr, was sein Inhalt war? Ich habe mit Michael öfters gesprochen. Prahlerlein, das war mal, hat er zu mir gesagt, ja. Prahlerlein, erzähl mir was von der Stiftshütte. Ich so, das Buch konnte ich, war ich noch nicht fertig, aber ich habe ihm ganz viel schon erklärt. Ja. Der ist, ich hätte euch so gerne dieses Gespräch aufgezeichnet. Ja. Die Freude über Gottes Wort. Ja. Und die Freude, dass Menschen sich bekehren. Nehmen wir das doch mit. Eines Tages ist dein Leben auch abgelaufen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch leben darf, keine Ahnung. Aber ich möchte keinen Tag versäumen, wo ich nicht die Chance nutze, um ein Licht für Jesus zu sein. Wenn Jesus diese Bitte hat, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter, bittet doch den Herrn. Und dann sollen wir nicht mehr das machen, was wir oft tun. Ach ja, Herr Jesus, schenk doch, dass in Afrika der Bruder Paul hingeht und die Ines. Nein, vergiss mal das Gebet. Bete ab jetzt so. Herr, hier bin ich. Hier bin ich, Mandovani. Hier bin ich, Katrin. Hier bin ich, wie du heißt. Ich bin hier. Du kennst mich. Du weißt, wie ich bin. Mit mir ist nicht viel los. Aber wenn du mein kleines Leben gebrauchen willst, hier bin ich. Ist mir völlig egal. Ab heute möchte ich für dich da sein. Ich möchte dazu beitragen, dass der Himmel gefüllt ist. Herr, was darf ich für dich tun? Hier bin ich. Und dann wirst du nicht lange warten müssen. Dann wird Gott dir etwas zeigen. Ja? Unsere Schwester Gertrud hat immer gesagt, Christian, mein Junge, ein Christ ist nie im Ruhestand. Und die hat es vorgelebt. Mit 94 und 93 war sie noch überall unterwegs. Ja. Haben wir vergessen diese Liebe dieser Geschwister? Wenn ihr Leben sich wirklich gelohnt hat, dann müssten wir eigentlich in ihren Fußstapfen nachfolgen, oder? Ich habe von Tante Gertrud sehr viel gelernt. Und ich bin ihr für die Ewigkeit dankbar. Und für mich hat sie ein Vermächtnis auf mein Herz gelegt, nämlich genau das, den Fokus immer wieder auf Jesus zu haben und die Zeit nicht zu verplempern. Stellt euch mal vor, nächste Woche Freitag wäre unser aller Leben vorbei. Nur mal so ein Gedankenspiel. Hättest du jetzt Probleme? Würdest du denken, ach du lieber Gott, mein ganzes Leben, ja, wäre das so? Genau dafür will Gott uns bewahren. Wir sollten so leben, dass wir nicht bereuen. Und dass wir nicht beschämt sind, sondern dass wir sagen, Herr, ich konnte nicht mehr, ich habe alles gegeben. Du hast dir einen Idioten ausgesucht wie mich, aber ich konnte nicht mehr, aber ich habe alles versucht. So möchte ich eines Tages sterben. Wenn ich sterbe, möchte ich eines Tages vor Jesus sein und sagen, Herr, ich weiß, ich habe dir viele Probleme gemacht und ich habe vieles falsch gemacht. Aber mehr ging nicht. Aber ich habe das, was ich konnte, alles dir gegeben. Mehr ging nicht. Das ist mein Gebet. Ja? Und dann ist es mir egal, ob ich heute Abend sterbe, morgen sterbe oder in 10 Jahren oder in 30. Das ist für mich nicht entscheidend. Das Leben da auszurichten. Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Sei du doch heute Abend eine Gebetserhörung Gottes, indem du sagst, Herr, ab heute bin ich dein Arbeiter oder deine Arbeiterin. Ab heute. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, unsere ganzen Herzen sind jetzt vor dir aufgeschlagen wie ein offenes Buch. Und in jeden Bereich unseres Lebens siehst du hinein, auch in meinen. Und heute Abend möchten wir dich bitten, dass wir Mitarbeiter werden. Wir möchten uns alle bei dir entschuldigen, dass wir diesen wichtigen Blick für Missionen so aus den Augen verloren haben. Und wir rufen zu dir, Herr Jesus, schenk uns solch ein brennendes Herz, wie du es hattest. Du konntest über Menschen weinen, hast Menschen vergeben, bist immer den ersten Schritt auf Menschen zugegangen und hast bis zum Tode geliebt. Da möchten wir dir ähnlich werden. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du durch den Heiligen Geist jeden Einzelnen von uns zeigst, was ab jetzt dran ist im Leben, um ein Leben zu führen, das dabei hilft, dass Menschen dich finden. Gib dazu Gelingen, geliebter Herr. Amen.